Der geistliche Frederick William Farrar, der im 19. Jahrhundert lebte, beschrieb die Seele eines Gläubigen als eine Höhle voller Edelsteinen. Der flüchtige Beobachter schaut durch einen Spalt hinein und alles sieht dunkel, düster, nutzlos aus. Aber lass Licht hineinscheinen. Und siehe da, es wird aufblitzen, glänzen und leuchten. Wenn die Seele nicht vor dir leuchtet, dann liegt es daran, dass du kein Licht bringst, um sie leuchten zu lassen. Wirf deine schwache, schwellende, rauchende Fackel der Einbildung und des Hochmuts fort. Beleuchte diese Seelen mit dem Licht der Liebe. Und siehe da, sie werden anfangen zu glänzen, ja zu lodern und brennen mit einer ungeahnten Herrlichkeit. Was bedeutet es, einander so zu dienen, dass Gottes Licht auf die verborgenen Edelsteine unserer Seele fällt, sodass diese glänzen und leuchten zu Gottes Herrlichkeit? Diese Frage beschäftigt mich, weil wir in unserem Auftrag auch die Formulierung haben, dass wir Gott ehren wollen durch unsere Liebe zueinander, indem wir einander dienen. Und in unserer Vision haben wir den Gedanken nochmal aufgegriffen und gesagt, wir wollen in den nächsten Jahren Menschen unterschiedlicher Generationen und Hintergründe mit der befreienden Wahrheit Gottes erreichen und ihnen helfen, Gott zu lieben, echte Beziehungen zu leben, geistig zu wachsen und einander zu dienen. Wie können wir einander so dienen, dass Gott geehrt wird? Und ich denke, eines ist klar, wir können das nur aus unserem neuen Herzen, aus unserer neuen Natur. Und ich möchte mit dieser Botschaft nochmal an die Jahreslosung anknüpfen und uns einladen, heute darüber nachzudenken, was es bedeutet, Gott zu dienen aus unserem neuen Herzen. Drei Hauptgedanken möchte ich uns vor Augen stellen. Erstens finde ich es unheimlich wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn die wichtigste Voraussetzung ist für unseren Dienst. Wenn wir von unserer Beziehung zu unserem Herrn sprechen, dann heißt das, an erster Stelle steht ganz klar die Liebe zu unserem Herrn. Gott will vor allem unsere Liebe. Er will unser Herz, er will unser kostbarer Schatz sein. Watchman Nee schreibt über die Motivation unseres Dienstes in seinem Büchlein Dienst für das Haus oder Dienst für den Herrn. Wenn wir nicht wirklich wissen, was es heißt, dem Herrn zu nahen, können wir auch nicht wissen, was es heißt, ihm zu dienen. Es ist unmöglich, dass jemand dem Herrn fernsteht und ihm dennoch dient. Das heißt, jeder Dienst, der nicht aus der Beziehung mit unserem Herrn hervorgeht, ist letztlich ein Dienst aus unserem alten Herzen. Und ich zitiere in dem Zusammenhang nochmal Oswald Chambers, der warnte, der größte Konkurrent zu echter Liebe zu Jesus kann die Arbeit werden, die wir für ihn tun. Also noch einmal, die Voraussetzung für unseren Dienst an anderen ob das ein Verkündigungsdienst ist, was ich jetzt gerade tue, oder ein Dienst in den Kleingruppen oder in der Kinderstunde oder im Teamkreis oder in der Jungschar oder ein Musikdienst oder ein Missionsdienst, ein diakonischer Dienst. Die Voraussetzung für unseren Dienst an anderen ist unsere innige Beziehung zu unserem Herrn, unsere Liebe zu ihm. Hebräer 10, Hebräer 6, Vers 10, da schreibt der Schreiber: Denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt gedient, ihr habt was getan und ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist. Wie? Indem ihr den anderen Gläubigen gedient habt und noch dient. Unsere Beziehung zu ihm, das heißt unsere Liebe zu unserem Herrn, ist die Motivation für den Dienst aneinander. Denn letztlich ist der Dienst aus unserem neuen Herzen nicht etwas, was wir aus eigener Kraft für ihn tun, sondern etwas, was wir mit ihm und durch ihn tun. Getrennt von ihm können wir sowieso gar nichts tun. Wenn wir ihm dienen wollen, muss unser Leben eben den Duft oder den Wohlgeruch Gottes verbreiten. Und das ist ein Geruch, das ist ein Aroma, was allein der Heilige Geist produzieren kann. Meinem zweiten Hauptgedanken geht es um das Ziel unseres Dienstes am anderen. Ich habe es so formuliert: Das Ziel unseres Dienstes ist es, mit und durch Gott anderen Mitchristen zu helfen, ihr volles Potenzial in Christus auszuleben. Der Paulus schreibt in 2. Korinther 3, dass er und die anderen Apostel sich als Diener des neuen Bundes verstehen. Ab Vers 5 schreibt er: Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe, zu der wir hier berufen sind, wir sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Wie sieht der Dienst am anderen aus? Aus der Perspektive des neuen Bundes. Gleich anschließend sagt dann Paulus noch diesen Satz: Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Der Dienst des alten Bundes atmet den Tod. Ein Dienst, der den Menschen nur einen Kodex vorlegt und sie dann tadelt, wenn sie diesem nicht entsprechen, entleert einen jeglicher Vitalität und Freude und auch Hoffnung. Aber der Dienst des neuen Bundes, so beschreibt ihn Paulus hier, ist voller Leben, denn schließlich wird durch ihn die Einzigartigkeit des Christus hervorgehoben. Es geht um seine Herrlichkeit und um ein Leben für den König der Könige. Der Dienst im Neuen Bund, wie auch der Neue Bund selbst, ist ein neuer, ist ein besserer Weg. Paulus ist absolut davon überzeugt, um Wachstum im Leben eines Gläubigen zu stimulieren. Es geht dabei darum, mit und durch Gott anderen zu helfen, ihr volles Potenzial in Christus auszuleben. Darum geht es eigentlich, wenn wir in unserem Auftrag und auch in unserer Vision davon sprechen, dass wir einander dienen wollen. Dienen aus diesem neuen Herzen. Denn es besteht ein wesentlicher Unterschied, ob wir einander aus unserem alten oder aus unserem neuen Herzen dienen. Ich möchte versuchen, es ein bisschen anschaulich zu beschreiben. Nehmen wir mal an, die Annemarie, sie kommt zu mir und sie bekennt mir in aller Ehrlichkeit, dass sie Schuldgefühle hat, weil sie ein armes Gebetsleben führt. Eine Annahme, sie war nicht da, sie hat das nicht gesagt. Könnte jeder Einzelne von uns diesen Namen einsetzen. Und sie bittet um Hilfe und Rat. Aus meinem alten Herzen würde ich wahrscheinlich sagen, weißt du, liebe Annemarie, Gott erwartet von uns, dass wir beten sollen. Er sagt sogar, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Wenn dir das Gebet wichtig genug wäre, dann würdest du dir sicher auch die Zeit nehmen zum Beten. Egal, ob du dich danach fühlst oder nicht. Was zählt ist, dass du ihm einfach gehorchst. Und wenn du eine gute, eine hingegebene Christin sein willst, dann ist das Gebet die wichtigste Disziplin, die du praktizieren musst. Punkt. In dieser Antwort ist eigentlich nichts Falsches. Und doch kommt sie aus meinem alten Herzen. Wie könnte diese Antwort aus dem neuen Herzen klingen? Vielleicht so. Weißt du, liebe Annemarie, Gott hat dir, als du gläubig wurdest, eine tiefe Sehnsucht in dein Inneres hineingepflanzt. Nämlich diese Sehnsucht, mit deinem Erlöser, mit deinem Herrn, mit deinem Retter zu reden. Und diese Sehnsucht, die kann nicht ausgelöscht werden. Denn Gott hat verheißen, seinen Kindern, seinem Volk ein neues Herz zu geben, das ihn erkennen wird. Und ich weiß, dass es dir momentan schwerfällt zu glauben, dass du diese Sehnsucht in deinem Herzen hast. Aber ich kann dir sagen, sie ist da. Und Gebet ist ein wichtiger Weg, um mit Gott zu reden und die Nähe Gottes zu suchen. Diese Nähe, nach der du dich eigentlich tief in deinem Herzen sehnst. Es ist wichtig, dieser Sehnsucht nachzugehen, sie frei zu binden, zu Gott zu kommen, einfach zu sagen, Herr, hier bin ich. Und manchmal genügt es einfach zu sagen, sei du mir Sünder gnädig. Oder hilf meinem, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und weißt du was, Gott selbst wird dir die Kraft und sogar die Weisheit geben für dein Gebet. Ich weiß auch, du willst mehr aus deiner Beziehung zu Gott als das, was du jetzt erfährst. Das Gebet ist ein Weg, um Gott zu erfahren und zu begegnen. Man kann also zwei verschiedene Ansätze haben, wenn es darum geht, dem anderen zu dienen. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, aus dem neuen Herzen, aus der Perspektive, und das bedeutet immer auch aus der Perspektive des neuen Bundes, unseren Dienst am anderen anzugehen. Außerdem, wenn wir mit und durch Gott anderen Geschwistern helfen wollen, ihr volles Potenzial in Christus zu entdecken und auch auszuleben, dann ist es unheimlich wichtig, jeden meiner Mitgeschwister, jeden Gläubigen, durch eine geistliche Brille zu sehen. Das ist die Herausforderung. Wenn wir einander dienen wollen, müssen wir uns üben, eine geistgewirkte Beurteilungsweise zu entwickeln. Von wo habe ich das? Von Paulus. Er schreibt den Korinthern im zweiten Kapitel, nee, im fünften Kapitel, im zweiten Korintherbrief, auf Vers 16, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Wörtlich heißt es hier nach dem Fleisch. Oder wir können auch sagen nach unserem alten Herzen. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Oder anders gesagt, wir beurteilen unsere Mitgläubigen nicht mehr in dem Lichte ihrer Probleme, sondern im Lichte ihres Potenzials. Dieses Potenzials, das durch den Heiligen Geist in ihnen wohnt. Unsere Schwester und Bruder in Christus, die haben vielleicht Probleme, aber sie sind nicht das Problem. Und außerdem sind sie nicht nur Sünder, denen vergeben worden ist, sondern sie sind auch Königskinder. Und da steckt viel mehr drin. Was ist denn so eine positive geistliche Beurteilungsweise eines wahren Gläubigen? Was können wir annehmen über jeden wahren, echten Gläubigen oder Christen? Erstens wissen wir, ich möchte drei Dinge anführen, jeder Christ, dem wir begegnen, ist unbeschreiblich wertvoll und wichtig. Nicht nur ist der Sohn Gottes für jeden Einzelnen gestorben, sondern Gott hat jeden einzigartig geschaffen. Er ist das Werk Gottes. Er ist ein Ausstellungsstück der Gnade Gottes. Epheser 2, Vers 10 schreibt der Paulus: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und wichtig ist. Und dieses ist wahr für jeden Gläubigen. Es gibt keine Einwegchristen, die einfach so weggeworfen werden können oder eingetauscht werden können. Meine Lieben, wenn wir sagen, dass wir einander dienen wollen, dann bedeutet das, dass wir einander helfen wollen, die Stimme Gottes besser zu hören, um seinen Willen zu tun, nämlich das, was gut und richtig ist, das ist sein Wille. Zweitens können wir annehmen, dass jeder Gläubige, der uns begegnet, nicht erfüllt sein wird, bis sein Leben nicht völlig in Übereinstimmung mit Gottes Plan ist. Egal wie selbstzufrieden einer äußerlich auftreten kann, wenn das Leben nicht auf Gottes Plan ausgerichtet ist, das heißt auch, dass man Gottes Plan für sein Leben annimmt und Gottes Führung durch Vertrauen ehrt, bleibt immer eine gewisse innere Unruhe. Vielleicht sollten wir uns einfach mal die Frage stellen, wie rund läuft unser geistlicher Motor zurzeit? Läuft er wirklich auf allen vier Zylindern, was die Richtung unseres Lebens angeht? Ich habe mich schon gefragt, könnte ich, wenn ich morgen abberufen würde, mit Freude über die letzten Jahre meines Lebens zurückblicken? Wenn wir uns diese Fragen nicht mit einem klaren Ja beantworten können, dann sollten wir nicht resignieren, sondern ehrlich beginnen, nach den Gründen zu suchen. Woran liegt es, dass wir manchmal uns überhaupt nicht erfüllt fühlen? Woran liegt es, dass wir vielleicht keine innere Zufriedenheit empfinden oder eine tiefe Dankbarkeit? Was könnten die Gründe sein? Erforsche mein Herz, betet David. Prüfe mein Herz, prüfe meine Nieren. Zeig mir, wo ich stehe auf dieser geistlichen Reise. Dritte Annahme, wir können ebenfalls annehmen, dass jeder Gläubige, dem wir begegnen, göttlich eingepflanzte Ressourcen hat, die freigesetzt werden wollen. Wir haben nicht die Aufgabe, im Inneren des anderen etwas zu verändern, weil das können wir auch nicht, sondern als Diener des neuen Bundes sind wir gerufen, unseren Mitchristen zu helfen, das freizusetzen, was Gott schon in Bewegung gesetzt hat. Jesus hat seine Nachfolgung verheißen: Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Herz werden Ströme lebendigen Wassers fließen, Johannes 7, 38. Diese lebendigen Ströme des Lebens Christi, die wollen freigesetzt werden in unserem Leben. Und wenn diese lebendigen Ströme nicht fließen, dann liegt es nicht daran, dass sie nicht mehr vorhanden sind, sondern dass die Schleusentore unseres Lebens vielleicht aus irgendwelchen Gründen verschlossen wurden. Und unsere Verantwortung ist es nicht, diese Wasser in Bewegung zu setzen. Wir können den Heiligen Geist nicht in Bewegung bringen. Er weht, wo er will. Sondern durch den Heiligen Geist unserer Schwester, unserem Bruder helfen, beistehen, ermutigen, die Schleusentore ihres Lebens zu öffnen. Das ist letztlich das Ziel unseres Dienstes, mit und durch Gott einander zu helfen, einander zu ermutigen, damit wir unser volles Potenzial in Christus, das, was er in uns hineingelegt hat, zu erkennen, zu fördern, auszuleben, zu entfalten. Nicht zu unserer eigenen Verwirklichung, sondern zu Gottes Ehre und Verherrlichung. Der neue Bund ruft uns also zu weit mehr als nur zu einem sogenannten moralischen Leben. Moralität ist ja einfach nur die Abwesenheit des Unrechten, das Wegbleiben dessen, was schlecht und falsch ist. Der neue Bund, er ruft uns auf zur Christusähnlichkeit. Da geht es einfach um die Gegenwart des Geistes Gottes. Für sich alleine ist Moralität wie so ein brachliegendes Land, wie auf dem vorigen Bild, das ihr da gesehen habt, auf dem jegliches Unkraut gejätet wurde. Aber Christusähnlichkeit, ein Leben, das Christus in diesem Leben reflektiert, ist ein Garten, in dem die Blumen des Himmels in voller Blüte stehen. Und damit in unserem Leben diese Blumen wachsen und in voller Pracht blühen, sind wir dazu berufen, einander zu dienen. Und der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, er beginnt mit der Liebe. Paulus schreibt in Galater 5, wir sollen einander dienen durch die Liebe. Und das bringt mich zu meinem dritten Gedanken, die Kraft unseres Dienstes, christusähnliche Liebe. Und in Johannes 13, Vers 34 gibt Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wenn wir wirklich versuchen, andere zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, welche Botschaft vermitteln wir? Was kommunizieren wir einander, wenn wir mit der Liebe, die Gott in uns hineingegossen hat durch seinen Heiligen Geist, einander dienen wollen? Nun, ich denke, das Erste wäre dieses: Meine Liebe für dich kann nicht ausgelöscht werden. Denn Jesus Christus, er hat uns bedingungslos geliebt. Es geht hier um diese Art von Liebe. Es geht um Agape-Liebe, diese schenkende Liebe, die nicht geknüpft ist an Bedingungen. Jesus liebte seine Jünger bis ans Ende. So lesen wir das in Johannes 13, Vers 1, kurz vor der Stunde der Passion. Auch als sie ihn alle verlassen haben und verleugneten, da liebte er sie immer noch. Und von dieser Art Liebe lesen wir in 1. Korinther 13. Es geht um die göttliche Liebe, die alles erträgt und die alles glaubt und hofft und erduldet und die niemals vergeht. Das ist die Herausforderung, mit dieser Liebe einander zu lieben. Es ist eine Liebe, die laut verkündet, auch wenn du dich nur langsam veränderst, liebe ich dich trotzdem. Wenn diese Art Liebe nicht der Lebenssaft unseres Dienstes ist, dann unterscheidet sich unser Dienst kaum von anderen Dienstleistungen, die sonst wo angeboten werden. Meine lieben Geschwister, ich persönlich möchte lernen, mehr so zu lieben, wie Jesus liebt. Ich denke, das ist die Herausforderung auf diesem schmalen Weg. Tief in meinem Innern habe ich diese Sehnsucht und ich möchte diese Liebe, die der Geist Gottes in mich hineingepflanzt hat, an andere, an euch weitergeben. Und doch weiß ich, dass ich in meiner Schwachheit oft versage und euch nicht so liebe, wie Jesus liebt. Und ich kann euch nur um Vergebung bitten. Denn sobald ich etwas aus meinem Fleisch, meinem alten Herzen entscheide, ist nicht mehr die Agape-Liebe die motivierende Kraft. Ich glaube, wir sind in diesem Bereich alle gefordert, aus der Vergebung zu leben und den Dienst des Vergebens, der Vergebung einander zu praktizieren, weil wir in dieser Welt nie kontinuierlich bedingungslos lieben. Immer wieder springt der alte Motor an. Wir versuchen es so oft aus unserem alten Herzen und fallen auf die Schnauze und versagen bitterlich. Eine andere Botschaft, die unsere Liebe verkündet, wenn wir Christus ähnlich einander dienen wollen, wäre diese: Ich sehe, was die Gnade Gottes schon in deinem Leben getan hat. Und das freut mich. Und ich tue alles, was ich kann, um dein neues Herz zu stärken. Wir können die neue Natur in anderen Gläubigen nähren und entfachen durch Worte und Taten, indem wir uns eben auf die neue Identität konzentrieren, auf die Kraft die in ihnen ist, uns erinnern. Ein Ehemann zum Beispiel kann seiner Frau in Liebe dienen, indem er ihr, die gerade durch eine schwierige Zeit geht und oft nörgelt und auch ihre Probleme hat, sagt, das ist nicht dein wahres Ich, das jetzt hier zum Vorschein kommt. Oder die Ehefrau, die kann vielleicht ihrem in der letzten Zeit oft abwesenden oder auch wütenden Mann sanft sagen, sei nicht der, der du eigentlich nicht sein willst. Und wisst ihr, ich habe mir das schon oft auch selber gesagt und selber gepredigt. Sei nicht der, der du eigentlich sein willst. Oder man kann einander auch sowas sagen wie, ich habe den Eindruck, was du jetzt gerade sagst, das kommt aus deinem alten Herzen. Möchtest du das wirklich? Ich weiß, du hast ein neues Herz, ein gutes Herz. Und aus diesem Herzen sehnst du dich eigentlich nach Gott. Vielleicht denken jetzt manche, ach, das klingt so pathetisch. Aber ich denke, solche Redewendungen deutlich, wer wir wirklich sind. Sie erinnern uns an unsere neue Identität und sie können uns helfen, das Neue, was Gott in uns hineingelegt hat, zu entfachen. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche abgedroschenen, frommen Floskeln sind, die sich nur irgendwelche Superheilige zusprechen. Nein. Eine solche Kommunikation kann durchaus authentisch sein. Und es wäre gut, wenn wir lernen würden, viel mehr auf dieser Ebene miteinander zu kommunizieren. Noch eine dritte Botschaft kann unsere Liebe verkünden, und zwar, ich werde, wenn notwendig, auch gegen dein altes Herz stehen und Sünde konfrontieren. Wahre Liebe erfordert von uns, dass wir wie kluge Ärzte sind, die genau wissen, wenn es notwendig ist, gesundes Gewebe zu nähren und wenn es dran ist, gegen den Krebs zu kämpfen. Christusähnliche Liebe geht mit der Sünde nicht mit Samthandschuhen um. Diese Liebe, sie kann auch hart sein. Sie deckt Sünde auf. Wenn es absolut notwendig ist, unterbricht sie sogar für eine Zeit die Gemeinschaft mit dem anderen, aber immer mit der Absicht, ihn zurechtzubringen, zu korrigieren, wiederzugewinnen. Denn Sünde ist nicht nur ein Fehler oder ein Fehltritt oder ein Ausgleiten. Es ist immer Rebellion gegen einen guten und heiligen Gott. Und sie muss als solches angesehen werden. Paulus deckt die Sünde der Korinther mit sehr starken Worten auf. Lesen wir mal ein paar Verse aus 1. Korinther 6, Vers 15. Da schreibt ihr, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überleg doch mal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Mit anderen Worten, denkt bloß nicht, es ist möglich, Jesus wie so einen Mantel in der Garderobe abzugeben, wenn ihr eine Prostituierte besucht. Wenn ihr in den Tempel geht und euch da mit einer Prostituierten einlasst. Bei irgendeinem Ritual, heidnischen Ritual. und dann beim Rausgehen wieder diesen Jesus abholt und weiterlebt, als wäre nichts geschehen. Leute, das geht nicht. Wir müssen uns in unserem gegenseitigen Dienst der Liebe auch vor Augen halten. Sünde ist nicht nur gemein und verkehrt und falsch. Sie ist einfach irrsinnig. Sie ist töricht. Man könnte Sünde wirklich mit einem Stück schokoladenüberzogenen Pferdemist vergleichen. Am Anfang schmeckt das alles super süß und köstlich und gut. Bis man dann weiter reinbeißt und plötzlich verändert sich der Geschmack und es beginnt zu stinken und zurück bleibt nur noch ein ekliger Nachgeschmack. Bäh! So ist es mit der Sünde. Deshalb schließt der von der Liebe motivierte Dienst auch ein, dass Sünde konfrontiert wird, aber dann auch vergeben wird, wenn der Sünder Buße tut. Christus ähnliche Liebe ist nie gegen den Sünder gerichtet, sondern immer nur gegen die Sünde. Wir haben heute über den Dienst mit neuem Herzen ein bisschen nachgedacht. Die richtige Haltung geht immer der richtigen Handlung voraus. Wir haben gesehen, dass unsere Beziehung zu unserem Herrn die wichtigste Voraussetzung für unseren Dienst ist. Wir sind nicht in erster Linie zu einer bestimmten Arbeit berufen, sondern zu einer Person hin. Und die ist Gott. Und Gott will mit uns und durch uns wirken. Deshalb ist das Ziel unseres Dienstes, einander zu helfen, unser volles Potenzial in Christus auszuleben. Und auf dem Weg, um dieses Ziel zu erreichen, sind wir gefordert, Christusähnliche Liebe freizusetzen und anzuwenden. Die Liebe ist die Lebenskraft unseres Dienstes. Und jetzt sollten wir uns vielleicht konkret überlegen, das ist die Hausaufgabe für die nächste Woche. Wem kann ich, wem soll ich in dieser nächsten Woche, in diesen nächsten 6 Tagen, durch ein ermutigendes Wort oder eine ermutigende Geste eine Botschaft der Liebe vermitteln? Und es ist mein Wunsch, liebe Geschwister, dass wir da dem Geist Gottes und der Liebe Gottes viel Raum geben in unserem Leben. Wir möchten einfach, so wie Paulus das hier beschreibt, wie er sich beschreibt, wir möchten doch tüchtige Diener des neuen Bundes sein. Menschen, die aus ihrem neuen Herzen einander dienen. Menschen wollen wir sein, die einen Lebensstil führen, der positiv auffällt und der auf Gott aufmerksam macht. Ja, dass wir einander so dienen, dass das Licht der Liebe Gottes, um es mit den Worten Ferrars abschließend zu sagen, auf die verborgenen Edelsteine unserer Seele fällt, sodass sie glänzen und anfangen zu brennen und zu leuchten zur Ehre Gottes.